Heute zu Gast der CEO von Vodafone Deutschland, Hannes Ammetsreiter.
Für uns ist immer klar, diese Gigabit-Vision, was kann ich für Moves machen, die wir als Giga-Moves beschreiben? Was überrascht den Markt? Was ist neu? Wir haben begonnen zum Beispiel mit, wir haben Roaming abgeschafft als Erste in Deutschland. Wir haben als Erste in Deutschland LTE Maximum Speed eingeführt. Also das waren alle so Schritte, wo wir gesagt haben, damit demokratisieren wir den Markt, damit befreien wir ihn.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Was passiert aktuell bei Vodafone? Ich spreche natürlich regelmäßig mit den Kollegen in Düsseldorf, sind ja nun ein großer Partner von uns. Und da höre ich immer raus, das Thema 5G und die Übernahme von Unity Media, das trägt so langsam erste Früchte. Es gibt jetzt einen Tarif, 1000 Mbit für 19,99 €. Oder hier ein bisschen Digitalisierungsmathematik, ein Gigabit für nur 19,99 €. Also 1000 Mbit und ein Gigabit ist das Gleiche. Auf jeden Fall mal ein sehr, sehr schneller Tarif für Businesskunden, der die Messlatte für alle Anbieter in dem Segment relativ weit nach oben setzt und wo davon setzt noch einen drauf und sagt, wer außerdem noch Mobilfunkkunde wird im Businessbereich, der bekommt den oben genannten Tarif für nur 9,99 €, also einen Gig für 10 €, sagen die Kollegen. So, wer mehr wissen möchte darüber, vodafone.de/topspeed. Einfach mal reinschauen. Wer uns regelmäßig hört, der weiß, wir haben eine enge Partnerschaft mit Vodafone. Wir machen eine ganze Reihe von Dingen zusammen, zum Beispiel die Future Connect Tour, wo die Kollegen von Vodafone quer durch Deutschland Events organisieren, bei denen wir dabei sein dürfen. Im Mai beim OMR-Festival wird es natürlich eine größere Präsenz und Sichtbarkeit von Vodafone geben. Ist Vodafone ein wichtiger Partner? Und wenn man dann mit den Kollegen in Düsseldorf regelmäßig im Austausch ist und ich höre das auch von meinen Kollegen hier, dann fällt immer wieder ein Name und zwar der Hannes. In dem Fall der Hannes Ammetsreiter, das ist der CEO von Vodafone Deutschland, um den sich natürlich vieles dreht. Und entsprechend neugierig war ich ihn jetzt auch mal in Form eines Podcasts persönlich kennenlernen zu können. Und insbesondere auch deswegen, weil er aus der Marketing-Ecke kommt, also seine ganze Karriere sozusagen kommt aus dem Marketing-Background. Er war schon mal CMO of the Year, hat im Marketing eine ganze Reihe von interessanten Sachen gemacht und da wollte ich mich mal mit ihm austauschen. Wir haben aber auch Themen gestriffen wie Netzneutralität, wie seine Berührungspunkte mit den CEOs von anderen globalen Digitalplattformen, jetzt Google, Facebook, seinen Blick auf diese Dinge. Was ich auch nicht wusste ist, wie relevant Deutschland für Vodafone ist. Je nachdem, nach welchem KPI man schaut, ist Deutschland der wichtigste oder zweitwichtigste Markt für Vodafone insgesamt. Also ich glaube, insgesamt kam da Fieber raus, hat mir Spaß gemacht und ja, jetzt geht's direkt rein in den Podcast, würde ich sagen, mit dem CEO von Vodafone Deutschland, Hannes Ammetsreiter.
Was? Moin Hannes.
Hallo Philipp. Ich freue mich sehr auch, dass wir jetzt loslegen und dass wir diesen Podcast machen.
Ja, also wenn man mit euch arbeitet, also mit Vodafone arbeitet und wir haben mit vielen Leuten in der Organisation zu tun, dann fällt immer wieder der Name Hannes. Also ihr duzt euch hier alle, Hannes Ammetsreiter. Du bist, was für uns ganz gut ist, auch gelernter Marketeer eigentlich, Marketing-Background, oder?
Ja, ja, schon. Das war immer schon meine Passion, im Marketing zu sein. Ich habe so auch gestartet bei Procter & Gamble. Ich glaube, eine exzellente Marketing-Schule, eine der besten der Welt. Und das hat immer Spaß gemacht. Daher ist das sicher der Bereich, von dem ich komme.
Und dann habe ich mitbekommen, du hast dich sozusagen für die höheren Weihen bei Vodafone auch qualifiziert, weil du in einem schwierigen Markt mit einem anderen Mobilfunkanbieter Marktanteile gewonnen hast. Erzähl mal kurz, was war die Station?
Gut, das war eine Station, da war ich sehr, sehr lange. Ich war 19 Jahre bei Telekom Austria und das war eine unglaublich tolle Zeit, weil Mobilfunk gerade entstanden ist und riesiger Aufbruch, riesiges Wachstum, war super. Aber es war dann auch eine schwierige Zeit, weil ich mehr und mehr Verantwortung in diesem Konzern übernommen habe, war dann zum Schluss Vorstandsvorsitzender für 6 Jahre. Und das war aber auch die Zeit, wo ich ein Festnetz übernommen habe, das vorher 18 Jahre geschrumpft ist. Und das umzudrehen und diesen Turnaround zu schaffen, das war eine Mega-Aufgabe, eine Giga-Aufgabe und die war nicht einfach. Aber die zu schaffen, und wir haben es auch geschafft, war einer der Dinge, die wahrscheinlich schon auch die Voraussetzung waren für weitere Entwicklungen dann später.
Aber was hat man da, also was hast du da operativ oder strategisch damals richtig gemacht, um halt in diesem der umkämpften Telekommunikationsmarkt Marktanteile zu gewinnen? Also aus Marketing-Sicht, was war so der Gewinner-Move da?
Also ich glaube, es startet immer mit der richtigen Analyse, sehr klar zu verstehen und sehr klar sehen, woran liegt es eigentlich? Was sind die die Annahmen, die darunter liegen. Und es war damals einfach eine Situation, dass Mobilfunk mega erfolgreich war, sowohl im Sprachbereich als auch im Datenbereich. Und eigentlich sehr viele diese Notwendigkeit, ein Festnetz zu haben, nicht mehr gesehen haben. Und in Österreich ist das eine sehr krasse Situation gewesen, weil 90% nur mehr über das Handy telefoniert haben, nur mehr 10% über das Festnetz. Da ist Deutschland derzeit immer noch anders. Hier wird wesentlich mehr über das Festnetz telefoniert. Und die Frage war, wie mache ich aus dieser Möglichkeit, die wir hatten, und das war der klassische Ex-Monopolist mit DSL, mit Mobilfunk, mit all diesen Möglichkeiten, was macht man draus? Und die Antwort war damals ein Bündelangebot, ein Kombiangebot, ein Kombipaket, das zu einem sehr günstigen Preispunkt angesetzt wurde. Und das hat Festnetz, Breitband und eben auch Mobilfunk inkludiert, zu einem sehr günstigen Preispunkt. Und daher war das die Stärke und die hat alles gedreht. Aber es war schwierig im Beginn, weil zu Beginn ist natürlich der Umsatz mal runtergekracht bei einigen, die deutlich mehr bezahlt haben. Aber da muss man sich dann entscheiden, entweder baue ich ein Modell für die Zukunft und ich gehe mutig einen klaren Weg, der durch ein Konzept beschrieben wird, oder ich mache es nicht.
Mhm. Das heißt, ein komplett neues Produkt, sozusagen Bundle zu erfinden, wenn man so möchte. Mhm. Und dann bist du nach Deutschland gekommen jetzt als Chef von Vodafone und du hast gerade schon im Vorgespräch so ein bisschen gesagt, du warst überrascht, wie preissensibel nochmal dieser deutsche Markt hier ist.
Ja, schon. Das ist irgendwie ein sehr Promotion-getriebener Markt und ich glaube, dass Promotion bedeutet ja eigentlich nur, ich brauche Promotions und ich gebe einen billigeren Preis, weil das Angebot sonst nicht reicht. Das ist für mich die sehr krasse Analyse, warum man Promotions macht. Ich bin kein riesiger Freund davon und ich glaube, dass ein Service und ein Produkt braucht einen Wert und den muss man verstehen und diesen Preispunkt muss man auch richtig erwischen, sodass man das immer verkaufen kann und es braucht auch Preisstabilität. Ich finde Industrien, Branchen, Angebote nicht gut, wo sich ständig der Preis verändert, immer nur über Promotions getrieben wird, das hat keine Nachhaltigkeit und daher wünsche ich mir reife Märkte, die auch eine Preisstabilität haben, wo man sagt, okay, das ist ein Offer und das ist ein fairer Preis, das ist ein guter Preis und dann kaufe ich zu dem Preis auch und da ist Deutschland schon ein Markt, wo der Preis sehr wichtig ist und da muss man aber auch sagen, ein Preis, der hat auch seinen Preis und das ist auch etwas, was man verstehen muss, dass wenn man sich immer nur für das Billigste entscheidet, das auf Dauer vielleicht auch nicht immer der richtige Weg ist.
Was war dann sozusagen deine ersten Amtshandlungen hier, in diesem sehr, sehr umkämpften Markt, im B2C-Bereich zumindest? Also ja. Wie hast du dich hier neu aufgestellt mit der Firma?
Wir haben uns so aufgestellt und es beginnt eigentlich immer so und jedes Markt- und Marketing- und Unternehmenskonzept beginnt dort, dass man auf den Stärken aufbaut. Und das war eben die Frage, was sind die Stärken? Und die Stärken waren eindeutig, dass wir ein Asset hatten, das andere nicht hatten, das war Kabel. Und daher, okay, wenn wir Kabel haben, die anderen nicht, was machen wir draus? Und aus dem heraus ist dann die Gigabit-Story entstanden, nämlich ein Gedanke über eine Gigabit-Gesellschaft und wie wir die definieren, wie wir auch als Unternehmen zu etwas Größerem beitragen können, aber dann schon auch für die Company. Wir haben dann gesagt, wir sind die Gigabit-Company und das war eine Mischung, das muss immer die Ratio ansprechen, aber auch die Emotion. Und warum Gigabit? Weil man mit einem Coax-Kabel, also mit einem HFC, mit einem Hybrid-Fiber-Cable, wie man es so schön nennt, eben ein Gigabit schafft. Mit einem DSL aber nicht. Daher war das ganz klar ein Vorteil, der uns differenziert und der ein besseres Produkt garantiert. Und das haben wir dann gemacht und haben damals davon gesprochen, heute bieten wir es an.
Das heißt, du würdest sagen, der Preis ist entscheidend, das Produkt ist entscheidend, die Kommunikation, die Kommunikationskanäle, der Look, das Image ist gar nicht so wichtig?
Es ist massiv wichtig, natürlich. Und man muss aber immer eine Frage klar beantworten können, warum Vodafone? Und das war hier klar beantwortbar, weil es das Gigabit nur dort gibt.
Also die schnellste Verbindung am Ende.
Genau. Höchste, schnellste Bandbreite und das haben andere nicht und daher, ich muss ja immer mit einem Produkt überlegen, wie kann ich mich differenzieren und das Ganze natürlich eingepackt dann in coole Kommunikation. Es muss stimmig sein, es muss einfach die Leute elektrisieren, die Zielgruppen ansprechen, es muss etwas sein, wo sagen, wow, da finde ich mich wieder, das ist die Marke, die resoniert mit mir, die finde ich cool, die machen gute Sachen, die sind innovativ, sie sind schneller als andere. Alles das.
Und kriegt man das überhaupt noch gut kommuniziert? Ich habe das Gefühl, dass so viel Neues, gerade im Mobilfunkbereich, im Marketing, seit Jahren kämpfen ja viele große Anbieter um die Kunden und haben entsprechend sehr, sehr viel Mediadruck. Kommt man da noch durch mit solchen neuen Produkten? Wird das noch wahrgenommen?
Ja, schon, aber es ist nie einfach. Es ist ein Markt, der inzwischen saturiert ist. Jeder hat zumindest eine SIM-Karte. Also laut Statistik sind das mehr als eine SIM-Karte. Und das hat aber damit auch zu tun, dass natürlich auch immer mehr neue Geräte zum Vorschein kommen. Ich immer mehr Möglichkeiten finde, wo ich eine SIM-Karte noch verwenden kann. Durchzukommen ist nicht einfach in einem hart umkämpften Wettbewerb und Markt, aber das schafft man schon. Umso mehr ist man gefordert zu überlegen, was kommuniziert man, wie kommuniziert man. Die Stimmigkeit ist wichtig. Wenn ich hier abweiche, dann bin ich eben nicht mehr auf dieser Spur, die man halten muss. Und für uns ist immer klar, diese Gigabit-Vision, was kann ich für Moves machen, die wir als Giga-Moves beschreiben? Was überrascht den Markt? Was ist neu? Wir haben begonnen zum Beispiel mit, wir haben Roaming abgeschafft als Erste in Deutschland. Wir haben als Erste in Deutschland LTE Maximum Speed eingeführt. Also das waren alle so Schritte, wo wir gesagt haben, damit demokratisieren wir den Markt, damit befreien wir ihn, damit öffnen wir einige Schleusen und bringen da endlich mal Momentum rein in diesen
Laden. Wie sind denn gerade die Marktanteile in Deutschland?
Das ist so, dass wir die größten sind im Mobilfunk. Also wir haben die meisten SIM-Karten mit ca. 49 Millionen SIM-Karten. Da sind wir die Nummer eins und wir sind die Nummer zwei im Breitbandbereich, sind aber dort stark wachsend. Und ich glaube, das Spannende ist immer, wie entwickeln sich die Umsatzmarktanteile. Und da sind wir die letzten 4 Jahre der am stärksten und schnellsten wachsende Betreiber in Deutschland gewesen.
Wie viel Umsatz macht Vodafone in Deutschland?
Das sind jetzt mit einer Unity Media sind das so um die 13 Milliarden.
Habt ihr ja vor ein paar Monaten die Übernahme verkündet, wurde genau. Gekauft? Okay. Und 13 Milliarden, jetzt weiß ich, du wirst es wahrscheinlich nicht sofort verraten, aber Marketingbudget sind dann so 5% davon?
Marketingbudget sind dreistellige Millionen Euro-Summen. Die Frage ist immer, was genau rechnet man hier rein? Aber es ist natürlich schon ein erhebliches Budget, das wir zur Verfügung haben, das wir aber auch brauchen, um wettbewerbsfähig aufgestellt zu sein.
Und welcher Kanal, also ich meine, du bist ja nun, deswegen frage ich dich von Hause aus Marketing nah. Hm. Wahrscheinlich guckst du nicht mehr ins Detail rein, ist mir auch klar. Aber welcher Kanal oder welche Kanäle sind für dich da jetzt aktuell für so eine Kommunikation von neuen Themen, die wichtig sind, nach wie vor TV oder ist es dann eher doch irgendwie Google oder?
Ich sehe mir die Dinge ziemlich genau an. Ich glaube, ich bin einer der wenigen, der noch GRPs rechnen kann, weil ich das früher auch gemacht habe. Und das ist daher, tüfteln wir immer an der richtigen Mischung. Man kommt ohne die klassischen Massenmedien nicht aus, aber da Bereich digitale Medien hat deutlich zugelegt. Also da sehen wir deutliche Wachstumsraten. Und wenn wir uns jetzt ansehen, wie zielgerichtet man jetzt schon die Werbebotschaften aktivieren kann und steuern kann, dann bin ich echt immer überrascht, was alles schon möglich ist. Und wir haben auch ein eigenes Team aufgebaut, die nur Programmatic machen. Das heißt, die befassen sich mit dem kontextuellen Zusammenhang im digitalen Umfeld. Wir überlegen, wie können wir zielgruppenspezifisch eine Message platzieren, wenn wir sehen, es gibt zu bestimmten Anbietern einen negativen Kommentar, dann können wir uns daneben stellen und können sagen, das könnte die Lösung sein für dich. Also diese Form von erkennen, analysieren und dann wirklich auf den Punkt genau die Nachricht formulieren, das ist gut. Aber komme ich aus ohne die klassischen Printmedien und auch TV? Nein. Also man ergänzt das sinnvoll, aber die Anteile haben sich massiv verschoben.
Und ist das so, dass du denkst, ihr macht zukünftig mehr Inhouse von den ganzen Aktivitäten, Entscheidungen oder habt ihr, wie man sich das ja auch bei vielen großen Konzernen kennt, ein relativ dichtes Netzwerk an Agenturen, die für euch arbeiten?
Wir haben jetzt ein eigenes internes digitales Team aufgebaut. Wir haben das auch in anderen Bereichen gemacht, dass wir Softwareentwickler aufgenommen haben, weil wir tiefer in diese Materie einsteigen müssen. Das heißt, Software wird für uns ein wesentlich wichtigerer Bestandteil der Zukunft werden. Daher bauen wir Teams auf. Und der Bereich, der erwähnte Programmatic, ist auch so ein Bereich, wo wir ein internes Team aufgebaut haben. Das heißt, wir wollen intern die Kompetenz haben, kompetent steuern zu können und auch sehr klar definieren zu können, was wir haben wollen. Die Kreativität, die kauft man dann sehr gerne zu, weil ich sage, wir müssen nicht alles intern haben, sondern ich habe eigentlich am liebsten Millionen von Ideen von draußen, von sehr vielen Menschen und die Beste soll gewinnen. Also daher ein gesunder Mix.
Mhm. Was vielleicht vielen gar nicht so klar ist, der deutsche Markt ist für Vodafone weltweit der wichtigste. Also du hast mir erzählt, 40% Cashflow sozusagen von Vodafone Global kommt aus Deutschland.
Stimmt, ja. Wir sind die größte Länderorganisation und auch diejenige, die hier am meisten beiträgt, gerade was den Cashflow betrifft, der natürlich wichtig ist, um dann wiederum Dividenden zahlen zu können und uns auch investieren zu können. Und da ist Deutschland ein Powerhouse, wie Nick Reed das vor kurzem bezeichnet hat, hier bei einer Pressekonferenz, die wir auch mit britischen Journalisten hatten.
Mhm. Und wenn man dich so ein bisschen auf den sozialen Medien verfolgt, da kann man gleich noch drauf zu sprechen, dann sagst du jetzt aber mittlerweile trotzdem, wir sind gar kein Mobilfunkunternehmen mehr, wir sind eigentlich ein Digitalisierungsunternehmen. Was meinst du damit?
Ein Digitalisierungskonzern insofern, als wir unsere Kunden unterstützen am Weg zur Digitalisierung. Und das klingt jetzt sehr technisch, ist das aber nicht wirklich, sondern wir reden über Lösungen, die hier ein Leben einfacher machen können. Und dieses We Connect for a Better Future trifft es meiner Meinung nach spot on. Wir connecten, das ist das, was wir hauptsächlich tun, für eine bessere Zukunft. Das ist für ein Unternehmen eben noch produktiver zu werden, noch besser zu werden, Logistikprozesse neu zu denken, Produktion neu aufzustellen. Und für einen Privatkunden heißt das einfach, dass er all diese Möglichkeiten nutzen kann, die jetzt entstehen. Das kann Consumer IoT sein, das ist natürlich auch ein Smartphone, das sind verbundene, was auch immer. Wir werden immer mehr Dinge erleben, die verbunden sind, ob das die Kamera ist, ob das ein Haustier ist, ob das das Auto ist, ob das neue Überlegungen zu einer Entertainment-Plattform sind, dass man zum Beispiel auch ein TV, das man sonst im Wohnzimmer hat, eben auch im Auto haben kann und auch die gesamten Entertainment-Möglichkeiten. Also in diese Richtung geht die Überlegung und das hat jetzt nur mehr mit Mobilfunk nichts zu tun, sondern das ist deutlich breiter geworden. Und dieses Vernetzen, dieses Connecten für eine bessere Zukunft ist etwas, da kann man sehr lang und sehr tief sich damit beschäftigen und daran arbeiten.
Werdet ihr dann auch in Zukunft, zumindest im B2C-Bereich, auch so eine Art Medienunternehmen? Also man merkt ja, dass viele so dieses Medienthema sehr stark für sich aufnehmen, spielen.
Wir sind auf jeden Fall heute schon und werden es in Zukunft noch mehr so eine Form von Superaggregator. Das heißt, wir sammeln alle Inhalte. Ich halte jetzt wenig davon, Inhalte einzusperren und sie exklusiv zu machen, weil das irgendwie dem Content ja nicht entspricht. Der möchte ja möglichst viele Menschen und Zuseher finden. Also daher sind wir Superaggregator, dass wir sagen, bei uns auf unserer Entertainment-Plattform hat man sowohl die Möglichkeit, ARD zu gucken oder eben auch Netflix oder Amazon oder Spotify, Music Streaming, also all die Möglichkeiten, die ich normalerweise nutze. Ich nutze all das und daher hätte ich das ganz gern sehr einfach verfügbar. Einmal auf einem kleinen Bildschirm, einmal auf einem großen und on the move. Und wenn ich diese Möglichkeit habe, diese Form von Entertainment überall auf die gewohnte Art und Weise nutzen zu können, dann ist mir das auch etwas wert.
Mhm. Aber für euch ist, wenn man jetzt mit Leuten spricht, dann kommt immer so ein bisschen raus, dass der B2C-Bereich so gesättigt, dass wenn ihr weiter wachsen wollt, dann muss es eher im B2B-Bereich passieren.
Ist das Nein, gut? Das ist ein Blödsinn. Also das ist überhaupt nicht so. Es gibt immer Ideen, wie man wachsen kann und die gibt es im B2C-Bereich genauso wie im B2B-Bereich. Es sind andere Themen, die sich herauskristallisieren, aber es gibt in beiden Bereichen absolut noch ganz tolle Wachstumsmöglichkeiten und genug Wachstumsmöglichkeiten.
Was ist das nächste große Thema im B2C-Bereich?
Im B2C-Bereich ist natürlich ein Fokus, den wir jetzt haben, mit unserem Kabel, das Gigabit wirklich vollständig auszurollen. Vollständig heißt, wir wollen 2/3 aller Haushalte mit einem Gigabit-Anschluss in Deutschland. Damit katapultieren wir uns von einem der letzten Plätze in Europa oder auch weltweit sind wir da jetzt nicht sonderlich gut durchdrungen mit Glasfaser- und Gigabit-Anschlüssen, katapultieren wir uns auf einen der vorderen Plätze. Und das ist eine Riesenaufgabe und dann wollen wir das auch vermarkten. Wir haben derzeit nur circa 30% unserer Kabelkunden verwenden Breitband und daher wollen wir hier wesentlich mehr die Breitband von uns verwenden und natürlich auch noch viel mehr, die dann das Gigabit verwenden.
Also dann ist schon auch Verdrängungswettbewerb, da müsst ihr schon den Wettbewerbern dann auch Kunden abnehmen, ne?
Ja klar, also wir wollen da einfach die überzeugen, die heute ein langsames DSL haben, dass sie auf ein schnelles, sehr tolles Breitbandprodukt von Vodafone überwechseln.
Natürlich,
klar.
Natürlich.
Aber eines ist auch klar, wenn da nicht mehr als 6 Megabit rauskommen, dann bin ich vielleicht froh, wenn es hier einen Anbieter gibt, der 1000 bringt und hier glaube ich einfach daran, dass wir Geschwindigkeit brauchen. Und ich bin in Wirklichkeit immer wieder erstaunt, dass diese Diskussion immer wieder kommt. Warum brauchen wir das? Und ich stelle die Frage nicht. Natürlich werden wir das brauchen. Das war die gleiche Diskussion damals, Dial-up, ADSL, ADSL, VDSL. Immer wieder brauchen wir das wirklich. Ja, wir werden Geschwindigkeit brauchen und wir werden Speed brauchen, weil wir Entwicklungen sehen werden und da sehen wir erste Initiativen und Innovationen schon, das Thema Augmented Reality wird ein Thema werden, das Thema Virtual Reality wird ein Thema werden und wenn ich das alles weiterdenke in immer hochauflösenderer Qualität, wir entwickeln SD auf HD, HD auf 4K, 4K auf 8K, das sind alles in Wirklichkeit zeigt das die Schärfe und Brillanz des Bildes und eigentlich ist es so, dass jedes Mal ein Sprung in die nächste Stufe und alles das, was ich jetzt erwähnt habe, das gibt es schon. Ja? Und das verdoppelt oder vervierfacht das Datenvolumen. Und das ist die Antwort darauf, brauchen wir denn das überhaupt? Ja, wir werden es brauchen. Weil alleine unsere Fernseher, die werden in 10 Jahren, sind das wahrscheinlich alles 8K-Fernseher, dann wird auch so produziert. Und heute braucht ein HD-Fernseher circa 8 Megabit. Wenn man 2 oder 3 in der Wohnung hat, dann kann man das auch multiplizieren. In Zukunft für 8K wird man dann brauchen pro Fernseher dann wahrscheinlich 30 Megabit. Bei 30 Megabit da werden einigen die Leitung eingehen, wenn sie einen Fernseher aufstellen am Land mit einer langsamen Verbindung. Das ist der Grund, warum wir diese Entwicklung brauchen.
Und was man jetzt beobachten kann, ihr habt jetzt angekündigt, wir haben ja gerade auch über Wettbewerb und den harten Wettbewerb, den Verdrängungswettbewerb gesprochen. Ihr habt angekündigt, neue Mobilfunkstationen zu bauen, 6.000 Stück, und zwar zusammen mit Telefonica.
Und der Deutschen Telekom.
Auch, okay, das okay, also
stimmt. Und auch United Internet auch eingeladen. Das heißt, wir haben uns einfach geöffnet, wir haben gesagt, okay, hier gibt's etwas zu tun. Wir haben hier insgesamt in Deutschland noch einiges aufzuholen und lass uns das doch gemeinsam machen. Natürlich erlaubt und angemeldet beim Kartellamt. Und das ist daher eine Initiative, wo wir sagen, all die weißen Flecken, die es gibt, die bauen wir gemeinsam aus. Dann gibt es vielleicht auch Fördergelder. Wir teilen uns damit die Kosten und eigentlich doch ein sinnvoller Schritt fürs Land.
Okay, das heißt, ihr wechselt immer zwischen sozusagen dem Modus des Wettbewerbs und der Kooperation relativ fließend.
Hatten wir immer schon, es gab immer schon Stellen, wo wir kooperiert haben, wenn ein Tunnel schwierig zu versorgen war oder auch die berühmte U-Bahn in Berlin, die hat Telefonica gebaut, nutzen jetzt auch alle anderen mit. Das sind einfach Dinge, wo ich sage, da macht das Sinn, ein Stadion zu versorgen, einen schwierig zu erschließenden Berggipfel zu versorgen. Also das sind Dinge, wo man auch kooperieren sollte. Und das gab es schon in der Vergangenheit. Jetzt machen wir noch etwas mehr und haben das auch in einen Vertrag gegossen.
Hinweis auf Mittwald, mit Doppel-T, ein Wort. Mittwald ist ein Anbieter, der das digitale Zuhause für eure Projekte sein möchte. Und damit ist gemeint, das perfekte Server- und Hosting-Zuhause vor allen Dingen. Denn die Kollegen bieten hochperformantes Hosting vom CMS über Shop-Hosting bis zum Agentur-Server. Egal, was benötigt wird, die Kollegen können mit euren Projekten mitskalieren. Am Ende kann man alles mit nur einem Login verwalten. Man kann sich außerdem relativ schnell einen Tarif raussuchen, den man dafür bezahlen muss, nämlich orientiert natürlich an den monatlich zu erwartenden Besucherzahlen und der von euch eingesetzten Software. Alles ziemlich einfach, naheliegend. Außerdem, ich habe es auf der Website gefunden, fand ich sofort überzeugend, die Kollegen setzen auf Naturstrom, CO2-neutral. Am Ende 180 Kollegen, die da arbeiten. Wenn ihr das ausprobieren möchtet, wenn ihr einfach mal sagt, okay, die Kollegen sollen mir mal das Angebot zeigen, dann geht bitte auf mitwald.de und gebt dort den Code ein, OMR-Agentur, in einem Wort geschrieben. Und dann bekommt ihr den Agenturserver im ersten Monat gratis.
Trotzdem, lass uns mal ein paar Worte verlieren über B2B. Weil ich, auch wenn ich dich jetzt bei Twitter und so verfolge, mitbekomme, dass da viel Aufmerksamkeit bei euch drauf liegt. Wie ist denn so der Breakdown eures Businesses in B2C? Ist 2/3 und B2B?
Circa, ja, ja.
Also B2C 2/3 und B2B 1/3. Das heißt, der etwas kleinere Teil. Aber trotzdem, die Wachstumsfantasien sind da größer, weil man noch mehr neue Technologien, IoT und sowas da jetzt anbieten kann?
Ich sehe, wie vorhin schon gesagt, wirklich die Möglichkeiten in beiden Bereichen. Ich finde den Consumer-Bereich wahnsinnig spannend, weil er sehr viele Möglichkeiten schafft im Bereich Entertainment. Ich glaube, dass Consumer-IoT absolut noch eine Möglichkeit bietet. Wenn man sich mal überlegt, wie viele Fahrräder werden gestohlen, dann sind das viele. Und das muss aber nicht sein. Also hier kann ich Sicherungen finden, sehr einfache, die schon existieren mit SIM-Karten. Das sind Wachstumsfelder, die heute noch nicht ausgeschöpft sind und auch unser Breitbandangebot mit dem Gigabit, viele, viele Möglichkeiten, die man hier noch entwickeln kann, sei es in einem Security-Bereich, sei es in einem erwähnten Entertainment-Bereich. Ich finde das spannend, da hat man noch einiges vor sich und im B2B-Bereich sind es Ganz neue Themen auch, die sich entwickeln, Private Network ist eines, also die Campus-Versorgung, dass man mit Technologien, die als Core-Slicing bezeichnet werden oder auch Mobile Edge Cloud, in Wirklichkeit sind das Lösungen, wie man Daten dort vor Ort in der Fabrik lässt und sie eben nicht in eine Cloud gibt, die dann in den USA oder in China steht. Und das ist, glaube ich, etwas, das dem Sicherheitsbedürfnis von vielen Unternehmen entgegenkommt. Und es ist auch eine Technologie, wo ich eine garantierte Bandbreite habe. Also das ist damit beschrieben mit diesen technologischen Begriffen. Und auch das ist natürlich wichtig, dass ich eine exakte Information und eine exakte Bandbreitenbeschreibung habe. Ansonsten würde, wenn ein Bus mit Touristen an der Fabrikshalle vorbeifährt, diese Bandbreite dann mit diesen Touristen geteilt werden müssen. Das ist das normale Netz, das man aufbaut. Und daher gibt es sehr viel Motivation für uns, das zu bauen. Es gibt aber auch ein Rieseninteresse von Seiten der Industrie, mit uns zu kooperieren.
Das Netz habe ich gelernt, nur für die Bundesregion, ne?
Ja, also das ist auch nicht neu, das wurde vor Jahren schon gebaut, das ist das sogenannte BOS-Netz, also ein Sicherheitsnetz, das von den Sicherheitskräften eingesetzt wird, Polizei und andere. Das ist eben zu dem Zweck aufgebaut worden, um hier ein spezielles, abgesichertes Netz zu haben, ist jetzt mehr und mehr aber eigentlich überholt worden von den Technologien, die sich auf GSM-Seite entwickelt haben.
Okay, aber generell erzähl mal so ein bisschen, was im B2B-Bereich jetzt sozusagen der Fokus ist, du hast gerade schon erzählt, Netzwerkstabilität, dezentrale Clouds. Ich höre immer 5G, IoT, kannst du noch ein bisschen andere Beispiele geben, was da noch so kommt?
Ja, klar. Also wir haben natürlich einige Bereiche, die sehr spannende und sehr gute Wachstumsbereiche sind. Das Thema Cloud ist für uns ein Thema, das wir relativ spät gestartet haben, jetzt aber Wachstumsraten haben von über 100%. Also das entwickelt sich gut. Das ist ein schönes Business. Da wollen wir mehr. Und zwar noch viel mehr. Der Bereich IoT ist ein Bereich, also Internet der Dinge, das wächst mit ca. 15% hier und hier. Also auch schönes Momentum. Wir glauben, dass es hier Milliarden an Dingen in der Zukunft geben wird, die vernetzt werden. Das reicht von einem Reifen, die wir gemeinsam mit Continental entwickelt haben, für LKWs bis hin zu Maschinenparks, Logistikketten. Also einfach diese Chance zu haben, einen Logistikprozess völlig verfolgen zu können. Heute haben wir sehr antiquierte Systeme, das gescannt wird an einem Hub, immer wenn übergeben wird, wird gescannt. Das ist Steinzeit. Man muss in Wirklichkeit eine Chance haben, ein Real-Time-Tracking zu machen. Man muss auch die Chance haben, dass zum Beispiel bei frischen Produkten ich weiß, dass es digitale Siegel gibt und sobald hier ein Kühlprozess, eine Kühlkette durchbrochen wird, dass ich die Informationen darüber habe. Warum? Weil es ja einen Einfluss hat auf die Qualität der Produkte, die transportiert werden. Also das sind alles so Entwicklungen. IoT ist spannend. Dann natürlich auch, wir haben gute Wachstumsmöglichkeiten noch im B2B-Bereich mit Festnetz, also Breitband. Da haben wir derzeit gerade mal einen Marktanteil von 13%. Da wollen wir jetzt mal in einem ersten Schritt eine Verdoppelung und dann durchaus auf 40%. Warum 40%? Weil wir auch im Mobilfunk 40% Marktanteil haben. Und daher glauben wir, dass wir hier mit guten Produkten auch sehr gut überzeugen können. Also da liegt es an uns, etwas zu entwickeln, wo der Kunde sagt, wow, das ist gut und vor allem, es ist besser als das von anderen.
Aber ich meine, da ist ja wahrscheinlich ganz wichtig, einfach wirklich, wie das Produkt ist. Oder geht da auch, ist die Marke da auch relevant im B2B-Bereich?
Ja, weil ich glaube, die Marke ist immer relevant und zwar sehr relevant, weil zum einen ist eine Marke ja immer eine Bestätigung, eine Marke ist ein Versprechen und dieses Versprechen, das muss ich dann halten und wir sind als Vodafone eine Premium-Marke, eine Qualitätsmarke, die natürlich diese Qualität dann auch immer wieder liefern muss. Und da sind wir immer wieder herausgefordert, dass man diese Qualität jeden Tag aufs Neue beweist, im Kontakt mit dem Kunden, mit einem Netz, das entsprechend gut ist. Und die Marke ist da sehr relevant. Und dann ist das auch eine Welt, in der ich mich entweder wiederfinde oder nicht. Und wir sind als Vodafone, wir sind Challenger, wir sind hier progressiv, wir sind innovativ, wir sind die Ersten, wir sind schneller als andere. Wir versuchen es zumindest zu sein, immer schaffen wir es nicht, weil auch andere sind exzellente Spieler. Und trotzdem, glaube ich, ist es wichtig, wenn man das in der DNA verankert hat, dann weiß man, dort gibt es die coole Musik, dort gibt es die coolen Events, dort gibt es nicht das Anbieternde, irgendwie Langweilige, sondern wir bemühen uns jeden Tag zu überlegen, wie kann man es denn ein bisschen spannender machen, wie kann man es interessanter machen, wie kann man eine Welt anbieten, in der man gern leben würde, die aufgeschlossen ist, die Diversität mag, die aber auch nachhaltig ist. Und auch das Thema Grün und was muss man daher tun, ist ein ganz, ganz wichtiges, das wir jetzt für uns machen. Und da ist noch viel zu tun.
Wie viele Leute hast du hier bei dir in Deutschland, die sagen, für Vodafone arbeiten?
Also insgesamt sind das jetzt so um die 16.000, auch wenn man einige mitzählt, die jetzt gerade zu Hause sind oder eben unterwegs sind, aber 16.000 sind es.
Und da bist du schon relativ eng dran, wenn man dich verfolgt. Du hast gerade erzählt, versuchst relativ nah an die Leute ranzukommen über internen Podcast, über Townhall-Meetings irgendwie. Du machst bitte relativ über Twitter. Erzähl mal so ein bisschen, wie du hier die ganzen Leute mitnimmst.
Ich glaube, Führungsverhalten hat viel mit Kommunikation zu tun. Und warum ist das so? Weil man ja Stories erzählen will. Und diese Stories, die müssen auch verstanden werden. Daher muss man sie auch glaubwürdig vortragen. Und jeder Mensch hat ein sehr gutes Sensorium dafür. Steht diese Person da jetzt wirklich dafür? Lebt die das auch? Oder gibt es da einen Bruch zwischen dem, was gesagt wird und wie es gelebt wird? Und daher diese Haltung zu haben und Dinge auch vorzuleben, ist, glaube ich, der wichtigste Aspekt. Weil zuallererst sieht man auf das, was jemand macht. Das ist in der Erziehung genauso. Die Kinder sehen sich an, was machen die Eltern eigentlich und was sagen sie. Und das Gesagte nimmt man auf, heißt aber noch nicht, dass man es verinnerlicht. Das, was gemacht wird, das wird verinnerlicht. Und das ist im Führungsverhalten hier genauso. Man muss es leben. Und dazu gehört eben auch Kommunikation und angreifbar sein, präsent sein, dem Team zuhören. Und da haben wir einige Formate geschaffen, die es uns möglich machen, ein Unternehmen sehr hoch zu takten. Wir sind ein Geschwindigkeitsunternehmen. Wir lieben Speed, wir lieben Gigabit und das muss man daher auch spüren. Daher machen wir Formate wie zum Beispiel einen Town Hall Talk, den wir jeden Montag um 10 Uhr bis 10.30 Uhr machen, halbe Stunde. Und ich versuche dort immer dort zu sein und einfach zu erzählen, was sind gerade so die Projekte, die uns umtreiben, letzte Woche oder auch die kommende Woche. Und jeder hat die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und wir verwenden natürlich auch digitale Medien. Wir haben intern einen Podcast, Twitter, LinkedIn. Ich glaube, dass ein Manager, der digitale Medien nicht verwendet, der beherrscht nicht die volle Klaviatur. Daher ist es notwendig, die zu beherrschen und das eben auch zu bedienen und damit zu spielen. Es kommen einfach mehr Töne raus dabei.
Ist denn für dich auch sozusagen die Brand Hannes Ammelsreiter auch wichtig? Also denkst du auch darüber nach, wie du dich selber als Brand sozusagen positionierst, weil du bist ja nun als CEO von so einem großen Konzern irgendwo sichtbar. Und es gibt ja auch in der Telekommunikationsbranche Personen im Wettbewerb, die das nun sehr stark über sich selber aufgezogen haben, zum Beispiel in den USA.
Ich glaube, es ist das richtige Maß zu finden. Man muss immer das Unternehmen und die Marke Vodafone drüber stellen. Also ich würde nie etwas machen, was hier nicht supportive ist. Und daher, glaube ich, ist natürlich ein CEO für ein Unternehmen immer eine Person, die mit dem Unternehmen verbunden ist, muss auch so sein. Dieses Unternehmen auch repräsentiert. Insofern muss man sich überlegen, wie man auftritt, was man macht, welche Initiativen man setzt, weil diese Initiativen und Kommunikationsmaßnahmen ja immer nach innen wirken und auch nach außen wirken. Daher muss es irgendwie eine Stimmigkeit erreichen. Und da muss man dann authentisch sein und es eben auch sein können, das, was man sagt. Und ich glaube, es ist eine exponierte Position, die man hat als CEO. Dessen muss man sich bewusst sein und das dann eben auch entsprechend leben. Aber man muss immer sich unter das Unternehmen und unter die Marke stellen und versuchen, möglichst viele Verbundenheiten hier auch tatsächlich zu erzeugen.
Das heißt, so eine Geschichte wie der Kollege, der lange T-Mobile in den USA geführt hat, das wäre hier nicht möglich?
Ja, vielleicht wäre es möglich. Ich glaube, vieles ist möglich. Aber die Frage ist, ob ich oder andere das auch tatsächlich leben würden. Und ehrlich gesagt, ich würde nie mich selber beim Steakgrillen am Wochenende filmen und das dann online stellen. Ich sehe da einfach keinen Mehrwert fürs Unternehmen drin. Wobei ein John Legere, das ist ja der genannte Kollege, ja, genau. Das aber grandios gut gemacht hat. Der hat eine Story draus gemacht und entwickelt. Und der hat in seiner, man hat ihm das abgenommen. Mir würde man es nicht abnehmen, daher mache ich das auch nicht. Und es würde mir auch nicht einfallen, das zu machen. Also daher, jeder hat seinen eigenen Weg zu finden und diese Authentizität, das spürt man.
Als jetzt vor kurzem diese 5G-Auktionen stattgefunden haben, da hast du dich relativ klar positioniert, das findest du blöd. Also das hast du, oder blöd ist vielleicht ein bisschen simpler gesagt, aber das findest du, da hast du
eine, ja, aber durchaus zutreffend.
Genau, da hast du eine klare, auch öffentlich dich sehr kritisch drüber geäußert. Und das war auch dann schon sehr bewusst und da hast du auch deinen Hebel eingesetzt, um zu sagen, das geht eigentlich so nicht.
Ja, natürlich, es war Unsinn. Und was mich am meisten ärgert, man darf ja Fehler machen. aber man sollte Fehler nicht zweimal machen. Und jetzt haben wir es das zweite Mal gemacht. Wir erinnern uns alle an die UMTS-Aktion im Jahr 2000, vor 19 Jahren. Damals hat man über 50 Milliarden Euro der Industrie entzogen. Das hatte zur Folge, dass man relativ wenig investiert hat, weil einfach die Geldmittel nicht mehr da waren. Und es hat auch dazu geführt, dass es wenige Basisstationen gab. Und das ist in Wirklichkeit die Wurzel des Übels, über die man sich heute beschwert. So, jetzt beschweren sich alle. Und was macht man? Den gleichen Fehler wieder. Das heißt, wir haben das Loch nicht zugemacht, sondern wir haben das Loch tiefer gegraben. Und das ärgert mich so, dass wir nicht lernfähig sind. Und das ist daher etwas, wo ich sage, okay, wir haben die nächste Chance. Nur die nächste Chance, da haben wir dann die 800er Frequenzen, glaube ich, sind es. Und da gibt es aber auch schon wieder heute, mehrere Jahre davor, sehen wir, dass diese Pakete für vier Anbieter zu wenig sein werden. Das heißt, in einigen Jahren werden wir wieder eine Auktion erleben, wo wir zu wenig Spektrum haben, wo viele Anbieter auf wenig Spektrum bieten werden. Das heißt, es wird wieder lange dauern, es wird wieder sehr teuer werden und wir werden das Loch noch einmal tiefer schaufeln. Das ist jetzt etwas, das zeichnet sich ab und das ärgert mich auch. Und das ist daher etwas, wann durchbrechen wir das endlich, dass wir sagen, so, was setzen wir uns für ein Ziel in Deutschland und wie erreichen wir eine Situation, dass alle happy sind, dass wir die beste Infrastruktur haben. Warum? Weil wir sie brauchen. Wir sind ein Hochlohnland und das ist gut so. Aber das braucht eben auch eine exzellente Infrastruktur, eine exzellente Bildung und Ausbildung und Weiterbildung. Und daher ist das eben so wichtig, dass hier investiert wird. Und das ist ärgerlich, wenn man von diesem Kurs abweicht also und das Ganze zerrieben
Vorwurf,
wird.
Um es mal mit meinen Worten nachzuvollziehen, ist der Vorwurf, ist, du sagst, durch die Auktion, weil ihr alle als relevante Player gezwungen, so viel Geld auszugeben, um diese, sagen wir, lebensnotwendigen Lizenzen zu ersteigern, dass dann das Geld fehlt, die ganze Infrastruktur irgendwie überhaupt zu entwickeln.
Ja, es ist sehr simpel. Geld ist immer nur einmal da. Ich kann es einmal ausgeben und ich kann es entweder für Lizenzen ausgeben und für Spektrum oder für Ausbau und Coverage. Ja, also daher, wenn ich da überlege in Deutschland, dann sollte eigentlich so eine politische Entscheidung nicht sonderlich schwierig sein, zu sagen, na bitte möglichst viel Geld in Infrastrukturen, Ausbau und exzellente Qualität. Mhm. Ja, natürlich hat man auch etwas davon, wenn man sehr viel Geld in der Tasche hat, aber Deutschland hat kein Haushaltsproblem, sondern ein Infrastrukturproblem in vielen, vielen Bereichen. Und da zu verbessern und eine bessere digitale Infrastruktur in Deutschland aufzustellen, sollte doch das Ziel sein. Und ich würde mich durchaus wohlfühlen, wenn man sagt, so, Lizenzen for free und dafür gibt es aber ein Commitment für Ausbau und für Qualität. Das hielte ich für zeitgemäß.
Glaubst du, dass das 5G jetzt auch sozusagen selbst Marketingbereiche oder was glaubst du, was von 5G am entscheidendsten verändert werden wird?
Ich glaube schon, dass wir mit 5G riesige Veränderungen sehen werden. Warum? Weil diese Technologie, die hat Elemente von dem, was wir schon kennen, nämlich es wird nochmal schneller. Aber das ist irgendwie sehr linear, kennen wir schon, 3G auf 4G, 4G auf 5G, 10 Gigabit Geschwindigkeit, okay. Aber es sind schon einige Neuheiten dabei, die viel bedeuten können. Eine extrem kurze Latenzzeit von einer Millisekunde, das ist wirkliche Echtzeit, das ist die Geschwindigkeit, mit der unsere Nervengefäße im Körper Informationen übermitteln. Und daher ein superschnell reagierendes Netz wird neue Möglichkeiten schaffen. Und auch eine neue Präzision schaffen. Wir haben zum Beispiel heute die meisten Fabriken und Produktionsstätten werden mit Wi-Fi betrieben und Wi-Fi vernetzt die Maschinen. Wi-Fi verliert aber Datenpakete. Das heißt, das ist nicht präzise genug, 5G nicht. Also das ist eine neue Präzision, die man damit finden kann und finden wird. Und dieses extrem schnell reagierende Netz wird Möglichkeiten schaffen in sehr, sehr vielen Bereichen. Ich glaube auch, dass die Verbindung mit Augmented Reality und Virtual Reality riesige Möglichkeiten darstellen werden. Wie sich das auf ein Marketing auswirkt, auch da, die Welt wird sich verändern. Einfach diese Möglichkeit, Daten zu nutzen, diese Möglichkeit, Daten zu aggregieren, Big Data zu verwenden, wird viele, viele Bereiche sehr stark verändern. Und da finde ich es wahnsinnig spannend, auch Beispiele zu nennen. Ich weiß zum Beispiel von Adidas hat das gemacht, dass die früher hier ganze Teams hatten, die die verschiedenen Schuhgrößen von Sneakers, von Sportschuhen eingetragen haben, je nach Länder, Malaysia, Deutschland, Italien, Island. Und das ist jetzt ein Algorithmus. Früher war das mehrere Monate, viele Personen. Jetzt ist das ein Drücken eines Knopfes und in 30 Sekunden hat man den Outcome. Also hier werden Daten eingefüttert und dieser Algorithmus bewerkstelligt dann eine Tätigkeit, die früher viele Menschen gemacht haben. Ist das jetzt sehr dramatisch? Man muss eben schauen, dass man hier neue Möglichkeiten dann schafft. Und es braucht ja dann jemanden, der diesen Algorithmus entwickelt. Es braucht jemanden, der die Datenbanken managt. Also daher Riesenveränderungen, die auf uns zukommen werden und auch mit einer riesigen Geschwindigkeit.
Kurzer Hinweis mal auf was ganz anderes. Und zwar machen einige Bekannte von mir bei einem größeren Projekt mit, das es demnächst in Berlin geben soll. Und zwar geht es da um eine Bürgerinnenversammlung im Olympiastadion in Berlin. Die Idee ist es, dort 60 oder 90.000 Menschen zusammenzubringen am 12. Juni 2020, um dann halt ausreichend Menschen vor Ort zu haben, dass man politische Petitionen auf den Weg bringen kann, die dann wirklich im Bundestag diskutiert werden müssen. Normalerweise ist so 50.000 Unterschriften oder 50.000 so eine Größenordnung. Ab dann werden Petitionen diskutiert und möglicherweise auch dann in Recht überführt. Und die Kollegen, die das gemacht haben, das ist, finde ich, schon eine abgefahrene Idee, zu sagen, okay, wir bringen halt entsprechend viele Leute zusammen. Das geht halt eigentlich nur im Olympiastadion. Das haben die da jetzt vor. Da gibt es eine Crowdfunding-Kampagne, um das möglich zu machen. Man muss auch Tickets kaufen. Da gab es auch viel Kritik zu. Macht das wirklich Sinn? Jetzt so eine Art demokratische Bewegung, wo man nur im Ticketkauf mitmachen kann. Es gab verschiedene andere Fragen. Warum das Olympiastadion? Am Ende bin ich trotzdem der Meinung, das ist wirklich jemand oder werden Leute aktiv und tun was auf eine sehr positive und sehr moderne Art. Und ich wollte euch einfach erzählen, dass das gibt, dass ihr vielleicht da mitmachen könnt, das unterstützen könnt, euch das mal anschauen könnt. Auf startnext.com/12062020 gibt es das. Die größte Bürgerinnenversammlung Deutschlands aller Zeiten mit bis zu 90.000 Menschen.
Okay, also wir haben jetzt ja gerade schon ein bisschen über Politik gesprochen, 5G-Auktion, ein politisches Thema, das ich auch nochmal reinwerfen möchte. Ich glaube, wenn man mit einem Telekommunikations-Leader spricht, dann muss man darüber sprechen, Thema Netzneutralität. Mhm. Ich glaube, gerade im Netz selber ist ein sehr, sehr heiß umkämpftes Thema. Viele Menschen haben da Sorge, dass diese Netzneutralität verloren geht, dass es auch vielleicht innovationsfeindlich ist, wenn auf einmal nur noch große Konzerne oder Vorrechte haben und sagen wir mal, andere Rechte haben, Datenpakete zu verschicken als andere. Jetzt gibt es von euch schon so Möglichkeiten, sozusagen so Pässe zu kaufen, wo ihr möglicherweise bestimmte Plattformen bevorzugt. Sag mal so deine Einschätzung zu dem ganzen Thema.
Also ich bin grundsätzlich der Einstellung, dass es einen freien Zugang für alle geben soll zum Internet. Ich bin auch dafür, dass es hier Chancengleichheit gibt und gibt es aber Entwicklungen, wo es Speziallösungen gibt, auch die gibt es natürlich. Also diese Private Networks sind natürlich Speziallösungen für eine Industrie, für einen Campus zum Beispiel. Also das ist natürlich etwas, wenn die Anforderung so ist, dass diese Produktion nur funktionieren kann, wenn man garantierte Bandbreite hat, dann ist das eben dafür gebaut. Also auch das wird es geben. Und ich glaube, dass es hier einfach einen reifen Umgang braucht mit, was ist technisch möglich? Weil eines ist klar, was technisch möglich ist, wird auch kommen. Und die Frage ist, wie steuert man das in eine vernünftige Richtung, so dass man eines hat, nämlich Fairness. Und es geht ja letztlich um diese Fairness und die soll es auch weitergeben.
Also das machst du diesen typischen Gedanken, den man ja auch bei vielen Netzaktivisten, sage ich mal, häufig liest, dass Monopole oder sagen wir mal sehr starke Positionen, die es heute schon gibt, weiter zementiert werden, wenn man von der Netzneutralität abweicht. Da hast du keine Sorge.
Die Frage ist immer, wie definiert man genau Netzneutralität? Wenn man sie so definiert, wie ich sie vorhin definiert habe, dann glaube ich, hat niemand ein Problem damit, wenn man das als fair bezeichnet. Ich weiß auch nicht, was konkret du jetzt meinst oder ansprichst, wer hier einen Vorteil haben soll. Heute hat ja jeder Zugang zum Internet. Also daher, dieses Internet wird noch schneller, wird noch mehr Möglichkeiten haben, wird eine noch geringere Latenzzeit aufweisen. Daraus werden wieder neue Dienste entstehen. Und ich glaube, wenn man hier einen Zugang schafft, der nicht diskriminierend ist, ist das eine richtige Richtung. Gibt es darüber hinaus noch Speziallösungen? Ja, die beschriebenen. Aber das ist etwas, das ist ein völlig anderes Thema. Das ist ja kein Public-Thema. Also daher, glaube ich, muss man auch trennen zwischen, was ist Public und sollte für alle zugänglich sein und was sind Speziallösungen, die eben besondere Sicherheitsanforderungen aufweisen müssen.
Wie ist denn generell dein Blick auf diese, sagen wir, großen amerikanischen Firmen, die ja das Netz irgendwo dominieren, zumindest im B2C-Bereich, sagen wir mal, spricht man ja von Internet, aber es sind ja häufig Google und Facebook und Amazon, wo wir uns alle aufhalten, den ganz großen Teil dessen ausmachen. Und ihr habt ja mit denen an verschiedensten Stellen zu tun. Mhm. Ist das auch da, wenn man jetzt sozusagen so ein bisschen reinhört in die deutsche Gesellschaft, dann ist mein Eindruck, viele sehen diese Firmen mit doch recht negativ, auch irgendwie gefährlich. Viele interessieren sich gar nicht so sehr dafür. Wie ist deine Perspektive darauf?
Ja, es ist natürlich, es sind schon in gewisser Weise Frenemies, also Friends und auch Enemies, weil es Bereiche gibt, wo wir konkurrieren und es gibt Bereiche, wo wir kooperieren. Das ist durchaus breit. Wir kaufen Handys von manchen Google Pixel. Wir kooperieren in manchen Bereichen, indem wir Apps auch verwenden und einsetzen und auch sehr sinnvoll sind, wenn man jetzt Navigation machen will. Ist das natürlich sinnvoll, Maps zu verwenden. Also es gibt sehr, sehr viele Bereiche, wo wir kooperieren. Es gibt auch Bereiche, wo wir uns überschneiden. Bei WhatsApp hat in Wirklichkeit unsere SMS aufgefressen und eliminiert. Ja. Aber auch da sage ich, okay, wenn wir als Industrie nicht schnell genug waren, gut genug waren, hier Lösungen aufzustellen, dann sind eben andere besser. Ich finde das auch gut, diese Dynamik von Innovation auch wirklich zu haben. Und das muss man dann auch zur Kenntnis nehmen und das ist eben dann so. Und wie sehe ich sie? Ich finde eines nicht in Ordnung. Ich wünsche mir Transparenz, wenn es um Daten geht und um persönliche Daten geht. Und ich finde es völlig unverantwortlich, dass hier hinter dem Rücken und ohne Wissen von Konsumenten und Bürgern Daten verwendet werden. Ich will eine Datentransparenz. Ich will wissen, was hat Facebook von mir für Daten. Ich will auch wissen, was hat Google von mir für Daten. Und was macht man damit? An wen verkauft man das? Und welche Informationen werden gespeichert? Und ich hätte gerne einen Schieberegler, dass ich auf On und Off schalten kann, wenn mich jemand enttäuscht. Und ich muss einfach sagen, wenn Entwicklungen auftreten, dass Daten verkauft werden, Cambridge Analytica, und zwar sensible Daten, dann ist das nicht in Ordnung. Dann muss man hier einschreiten und dann muss man hier eine Form von Formen der Regularien finden, die das unterbinden. Das geht nicht. Ich wünsche mir Transparenz. Ich will, dass jeder Bürger die Chance hat zu wissen, welcher Betreiber welche Informationen hat und ich möchte die gerne einschalten und ausschalten zu können. Aber wenn ich einen Nutzen habe, wie bei Google Maps, dann gebe ich gerne meine Location Updates her, weil sie mir hilft, besser zu navigieren. Wenn ich den Nutzen aber nicht fühle und ich davon nichts habe, dann warum sollte ich es dann hergeben?
Also ich meine, ich glaube, um jetzt mal die Position von Facebook oder Google einzunehmen, das ist ja auch so. Also die sagen, die, glaube ich, wenn du das genau verstehst, wie das geht, dann kannst du das da sozusagen raus extrahieren, was mit deinen Daten genau passiert. Aber die meisten Menschen haben
also diese, genau nicht, weil sonst hätte es ja diese Skandale nicht gegeben. Also daher, ich finde das unglaubwürdig, was da zum Teil passiert ist. Und das braucht, wenn wir eine Zukunft haben wollen, die auf Daten basiert, und die werden wir haben, dann braucht es Vertrauen. Und Vertrauen schaffe ich ausschließlich über Transparenz. Das heißt, jeder sollte wissen, was da genau passiert. Und wenn man jetzt sagt, naja, man hat ja schon die Möglichkeit, ehrlich, es ist nicht der volle Einblick, es ist auch nicht die volle Transparenz. Und ich glaube, dass Firmen, die sich dessen nicht bewusst sind, die werden untergehen. Weil irgendwann wird dann entweder die Politik einschreiten oder werden sich riesige Bewegungen formieren. Und daher, glaube ich, wäre es höchst an der Zeit, für alle Firmen, die viel mit Daten zu tun haben, hier eine neue Transparenz aufzubauen und eine neue Ehrlichkeit. Finden wir die heute? Nein. Und daher ist es notwendig, die zu beginnen. Weil nur dann kann man einen reifen Staat aufbauen, der auch mit diesen Daten agiert und der Freiheiten schafft, dass man auch Analysen machen kann, die uns letztlich das Leben verbessern. Weil darum geht es ja.
Du bist auch selber, glaube ich, relativ eng an der Startup-Szene dran. Ihr habt hier einen Accelerator gebaut bei Vodafone. Mhm. Deine Frau ist, glaube ich, bei einem oder dem führenden österreichischen Venture Capital Fonds tätig?
Ja, ist bei einem führenden europäischen Venture Capital Fonds im Seed-Bereich, also sehr, sehr frühphasig.
Speed Invest, kann man sagen.
Genau. Ja, das Thema Innovation ist uns hier im Unternehmen wahnsinnig wichtig, weil ich einfach glaube, Innovation ist immer für einen Kunden so eine Bestätigung, das ist das richtige Unternehmen. Wenn ich ein innovatives Unternehmen habe und ich bin Kunde bei einem innovativen Unternehmen, dann weiß ich, irgendwie bin ich hier richtig. Warum? Weil die sich schon mit Dingen beschäftigen, die andere noch nicht haben und daher führend sind. Und man ist ja lieber bei einem führenden Anbieter als bei einem, der irgendwie hinterher hampelt. Und daher, Innovation ist hier bei Vodafone wichtig, aber es ist mir auch privat, persönlich sehr, sehr wichtig, weil ich es einfach spannend finde. Ich interessiere mich total dafür.
Und ihr habt jetzt ja vor kurzem auch hier, also ich habe es nicht genau verfolgt, wie viele Übernahmen ihr in den letzten Monaten gemacht habt. Also Unity Media natürlich ganz klar eine große, aber die Firma Grand Centrix gekauft aus Köln. Da ging jetzt ein bisschen durch die Gründerszene. Das ist eher noch ein Startup, also auf jeden Fall mehr ein Startup als jetzt Unity Media. Die sind ja nun ein wirklich reifer Konzern, wo halt sehr, sehr viel Geld für bezahlt wurde. Das ist hier bei diesen Kollegen von Grand Centrix anders. Was hat euch da bewogen, jetzt sozusagen ein Startup zu übernehmen?
Es ist eine coole junge Firma, die hervorragendes Know-how hat im Bereich Cloud-Connected Components. Und das sind eigentlich genau die Themen, die wir spannend finden, nämlich IoT, Internet der Dinge, Cloud-Thema. Das sind die vorhin schon erwähnten Wachstumsthemen. Und was uns gefehlt hat, ist ein Unternehmen zu haben, das auch diese Integration machen kann. Und gerade das Thema Digitalisierung für den deutschen Mittelstand ist ein Megathema. Und da wollen wir ein noch stärkerer Spieler sein. Das heißt wiederum Entwicklung zum Digitalisierungskonzern. Das heißt wiederum Softwarekompetenz aufbauen. Die bringen einfach auch Softwarekompetenz mit und können Lösungen integrieren, können Lösungen für den Kunden designen, können maßgeschneidert Entwicklungen hinstellen. Und das war genau dieses Puzzle-Piece, das uns noch gefehlt hat. Ist ein tolles Team.
Wie groß ist die Firma?
Circa 150 Mitarbeiter und wir finden die super und ich glaube auch, dass es eine perfekte Ergänzung gibt. Warum? Weil wir 40% Marktanteile im Businessbereich in Deutschland haben. Das ist eine kleine Firma, die noch mehr Kunden brauchen kann. Man kann Lösungen für Deutschland schaffen, man kann Lösungen für die Welt schaffen, also insofern finden und wir das.
Wie kam das zustande? Also ich meine, wie habt ihr die gefunden? Haben die sich bei euch gemeldet oder habt ihr gesagt, Mensch, irgendjemand scannt den Markt und guckt, was es da so gibt? Oder?
Ja, wir haben genau das gemacht. Wir haben gesagt, wir brauchen da jemand. Wir brauchen ein Unternehmen, das in diesem besonders IoT- und Cloud-Bereich hier ein relevanter Spieler ist und haben uns mehrere angesehen oder viele oder alle angesehen und haben dann gesagt, das sind die Besten, auf die setzen wir jetzt und dann haben wir den Prozess gestartet.
Was muss man für so ein Unternehmen mit 150 Leuten aus Köln hin?
Also den Preis kommunizieren wir nicht, aber ich glaube, wir haben hier einen echt fairen Prozess gehabt und es für beide Seiten passt das gut.
Okay, also hatten die schon sehr viel Umsatz?
Ja, haben schon ordentlichen Umsatz, ja.
Aber jetzt, also im achtstelligen Bereich nehme ich jetzt mal an?
Also wie gesagt, ich möchte da nichts dazu sagen, wie viel wir da gezahlt haben oder was die genau machen oder wo die gerade stehen. Einen Teil, glaube ich, kann man sowieso nachlesen im Firmenbuch oder wie immer das hier heißt.
Ja, demnächst in der Bilanz wahrscheinlich auch oder so, ne?
Ja. Genau. Ja.
Okay, aber wir werden das häufiger sehen, dass jetzt sozusagen Vodafone auch als Exit-Kanal für deutsche Startups irgendwie relevant wird?
Das hat es immer schon gegeben. Also wir haben auch eine Firma RadioOpt schon gekauft vor einigen Jahren. Das ist eine Ausgründung der Technischen Universität Dresden. Also wir sind ein Spieler hier, aber ein sehr bewusster Spieler. Das heißt, wir wollen jetzt nicht eins nach dem anderen machen, sondern sehr, sehr bewusst immer wieder mal, wenn wir sehen, das ist wirklich spannend, das ist ein echt gutes Team, das ist tolles Know-how, tolle Produkte, dann kann man es überlegen. Wobei ich aber auch sage, wir haben jetzt genug zu tun mit der Integration von Unity Media, hier ein gemeinsames, starkes Unternehmen aufzusetzen. Jetzt noch die Kooperation Grand Centrix, die lassen wir, so wie sie eben sind, bestehen und kooperieren einfach und schauen, dass wir hier eine Kommunikation aufbauen, die uns Synergieeffekte schafft.
Okay. Was sind eigentlich so Applikationen, Apps, Mobile-Themen, die du privat nutzt, wo du vielleicht Leute überrascht, also außer jetzt Twitter und LinkedIn, irgendwelche Sachen, wo du sagst, okay, das ist mir besonders häufig im Alltag und das kennen die meisten Hörer vielleicht noch gar nicht?
Mein Gott, es sind ein paar Dinge, die wahrscheinlich irgendwie speziell sind über das, was sowieso irgendwie jeder nutzt. Also Bergfex benutze ich zum Beispiel. Also daher weiß ich, dass es 20 cm Neuschnee gibt in Kitzbühel. Also
das ist etwas. Okay. Das ist eine App, wo man Schneestände?
Genau. Ja.
Also, weil du Skifahrer bist.
Wetterbedingungen und Schneestand und diese Dinge. Warum? Ja, weil es mich interessiert. Ja. Ich will ja wissen, wie es am Wochenende dann geht zum Skifahren. Und,
also du fährst mehrfach am Wochenende dann auch?
Nein, im Winter ja. Nachdem die Familie in München lebt. Ich bin von Montag bis Donnerstag hier in Düsseldorf. Und am Freitag dann meistens im Office Kabel Deutschland, Vodafone Kabel Deutschland in Unterföhring in München. Und wir sind dann im Winter natürlich oft Skifahren, klar. Also okay. das ist so okay. Etwas. Dann Music Streaming, Spotify und Sonos, aber auch das, glaube ich, verwenden viele. Was ich auch gerne verwende, sind jegliche Formen von Mikromobilität, die jetzt irgendwie auch neu entsteht. Also Tier verwende ich.
Also das heißt, man sieht dich auch auf dem Roller hier oder E-Roller hier durch Düsseldorf fahren?
Ja,
schon. Glaubst du, dass die Dinger eine Zukunft haben?
Ich probiere eigentlich alle. Ich glaube ja, aber nicht alle Anbieter. Ich glaube, es wird eine Konsolidierungswelle natürlich geben. Es sind zu viele Anbieter. Und ich finde es eine spannende Form der Mobilität. Ich verwende auch diese Emmys, heißen die in München, und Eddies heißen die hier in, das sind diese Elektro- Scooter, Vespa, Roller, was, was immer. Ja. Oder eben auch mit DriveNow, jetzt heißt der ShareNow, unterwegs zu sein. Also diese Formen der Mobilität finde ich spannend, weil sie irgendwie zeitgemäß sind. Ich mache das vom Handy aus, bestelle mir das und wir beschäftigen uns da ja auch sehr viel mit neuer Mobilität, was man hier beitragen kann zum Thema Sicherheit, Leben zu retten. Überlegen auch, was wir hier beitragen können und daher finde ich diese Themen spannend.
Sind das häufig auch eure Kunden, logischerweise? Ich meine, die Mobilitäts-, also die E-Roller, die, irgendwann müssen die alle bei Vodafone anklopfen oder
ja, klar, also wir haben hier Kooperationen mit UNO und von daher, wir haben natürlich ein Interesse, dass die alle Vodafone SIM-Karten verwenden. Da sind wir noch nicht, also da haben wir noch zu tun, aber das ist auch ganz normal so und ganz okay so.
Und sagen wir mal so, wie lange hält man das durch, sozusagen so einen großen Laden zu führen? Du machst jetzt schon seit 2014, hast du gesagt? 15?
Ja, also man braucht nur den richtigen Energy Level, dann ist das jetzt kein Problem. Ich bin im Oktober 2015 hierher gekommen nach Deutschland und auch zu Vodafone. Und ich glaube, solange das Spaß macht und der Energy Level passt, hat man da überhaupt kein Problem damit.
Also
das und die Tätigkeiten, die Assignments sind so spannend, dass immer wieder ist etwas neu, immer wieder hat man neue Komponenten. Ich glaube, dass es dann mühsam werden würde, wenn man keinen Gestaltungsfreiraum mehr hat oder man nichts mehr lernt. Also das ist dann wahrscheinlich ein Punkt, wo man sagen müsste, jetzt muss man dann was anderes machen.
Aber die nächsten Jahre machst du es noch?
Ja, so wie es aussieht, ja.
Alles klar. Okay, Hannes, vielen Dank fürs Gespräch, vielen Dank für den Podcast. Mal gucken, ob es eine Serie wird. Jetzt war es erstmal der Auftakt. Jetzt, glaube ich, haben viele verstanden, was du so machst, was Vodafone macht in den verschiedensten Bereichen, wo ihr drüber nachdenkt. Vielen, vielen Dank.
Hat Spaß gemacht.
Danke. Alles klar. Ciao, ciao.
Ganz kurz, bevor alles vorbei ist, nochmal Hinweis auf unseren SEO Pro Report. Den haben wir vor einigen Tagen rausgebracht, haben uns sehr viel Mühe gegeben auf 156 Seiten Expertenwissen zum Thema generische Suchmaschinenoptimierung zusammengefasst. Dabei Screencasts, Checklisten, Templates, Tools und ihre Anwendung. Also all das findet sich im SEO Pro Report. Am besten ihr schaut mal nach unter omr.com/report.